Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
So, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr hier seid. Schön, euch zu sehen. Soweit ich was sehen kann in den Scheinwerfer rein, aber ein paar Leute sehe ich. Sehr gut, dein Gesicht zu sehen. Übrigens auch ganz egal, wie du gerade Gott gegenüber drauf bist, ob du auf der Suche bist, ob du sagen würdest, läuft gerade sehr gut bei mir. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Carsten. Ich bin einer der beiden Pastoren hier im Projekt X. Und ich glaube, es ist gut, dass wir hier sind, weil es heute um etwas geht, wie bisher auch in der Staffel, was wir uns alle wünschen. Egal, wie wir Gott gegenüberstehen, wir alle wünschen uns gesunde Beziehungen, ja, in den unterschiedlichen Kontexten, in denen wir unterwegs sind. Du kannst ja mal für dich überlegen, was so diese Woche bei dir beziehungsmäßig los war, mit welchen Leuten du zusammengetroffen bist. Völlig egal, wir alle wünschen uns in den Kontexten, in denen wir sind, gesunde, stabile, tragfeste Beziehungen. Ja, das ist sehr wichtig und deswegen ist es gut, dass du da bist. Und wir haben in den ersten beiden Themen tatsächlich, du hast es schon gesehen, diese Box hier kennengelernt, wo unsere Hoffnungen, Wünsche und Träume drin sind in Bezug auf unsere Beziehungen. Ja, du hast ganz sicher Vorstellungen, Hoffnungen, Wünsche, zum Beispiel in dem Verhältnis zu deinen Eltern, wenn sie noch leben, oder zu deinen Geschwistern, wenn du welche hast, oder auch zu deinen Kindern, wenn du Kinder hast, zu deinen Nachbarn, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinem Chef. Und wir legen in dieser Predigtstaffel einen ganz besonderen Schwerpunkt dann auch auf Ehe und Partnerschaft. Das heißt, es geht heute sehr stark darum, aber nicht nur. All das, was wir bedenken in dieser Staffel, gilt auch für jegliche andere Beziehung. Von daher, Hoffnungen und Wünsche und Träume auf eine Ehe bezogen zum Beispiel, sind in so einer Box alle möglichen Dinge drin. Zum Beispiel das Thema Geld ist ganz sicher drin in einer Box mit Hoffnungen und Wünschen und Träume auf eine Ehe bezogen. Für was geben wir unser Geld aus? Wie viel sparen wir? Für was? Was sind die Prioritäten, was wir mit unserem Geld machen? Also Geld ist ganz sicher drin. Was auch drin ist, ist das Thema Wohnen. Ja, wo sollen wir wohnen? Wie sollen wir wohnen? Wie wichtig ist das? Brauchen wir ein Haus? Reicht eine Wohnung? Kaufen wir was? Wohnen wir zur Miete? Das Thema ist ganz sicher drin. Thema Sauberkeit hier, Struktur, Ordnung im Alltag ist ganz sicher drin. Wie oft muss man denn putzen? Muss man überhaupt putzen? Wenn ja, wer macht das? Wie oft soll das passieren? Genau, holen wir uns jemanden, der das für uns macht? Haben wir dafür das Geld? Da hängt es mit dem anderen zusammen. Alltag ist ganz sicher drin. Kinder sind drin. Ja. Wollen wir Kinder haben? Ja oder nein? Wenn ja, wie erziehen wir die denn? Thema Kinder ist ganz, ganz sicher drin im Bereich Partnerschaft. Konflikte sind drin. Ja, Thema Konflikte. Wie tragen wir Konflikte aus? Genau, mit Boxhandschuhen tragen wir die überhaupt aus? Kriegen unsere Kinder das mit, wenn wir uns streiten, wenn wir Kinder haben? Kriegen unsere Kinder mit, wenn wir uns versöhnen? Oder passiert das alles irgendwo im Hinterstübchen? Also diese Erwartungen, die Wünsche und Träume sind definitiv alle in so einer Box drin. Und das Problem ist, dass mein Mikro nicht richtig geht. Du machst das? Wir machen es so, genau. Das Problem ist, dass diese Hoffnungen, Wünsche und Träume ganz schnell zu Erwartungen werden. Ja, deswegen steht auf der Rückseite dieser Box Erwartungen. Das heißt, wir geben diese Box unserem Partner, drücken ihm sie auf und erwarten, dass er sie erfüllt. Das Problem ist nur, dass wir im Gegenzug auch oft so eine Box zurückbekommen, weil der Partner das Gleiche macht. Ja, und oft wird dann in den Boxen, in den Partnerschaften zum Beispiel verhandelt, was mit dieser Box passieren soll. Die Paare machen meistens so einen Deal miteinander. Und das geschieht meistens nicht, indem man offen drüber spricht, sondern das passiert einfach, es wird ausgedealt. Was passiert damit? Meistens setzt sich dann der Stärkere durch oder die Stärkere. Der mental Stärkere, der rhetorisch Bessere, einfach der Dickköpfigere, setzt sich am Ende durch. Und das Problem ist, dass wir dann meistens in den Partnerschaften keine Win-Win-Lösung haben, sondern es hat sich jemand durchgesetzt. Und wenn sich jemand durchsetzt, heißt es, es gab einen Kampf vorher. Ja, wir sind dann in den Kategorien Sieger und Verlierer. Und das killt jede Beziehung. Das kann ich dir sagen. Ich habe für mich nochmal überlegt, seit wann ich eigentlich eingestiegen bin. In Eheberatung, ich mache glaube ich seit 2007 oder 2008, in unterschiedlichsten Kontexten Ehe- und Paarberatung. Und das kann ich dir ganz sicher sagen, aus diesen vielen Jahren, die ich das mache, das killt jede Beziehung, wenn wir in den Kategorien Sieger und Loser unterwegs sind, in einer Paar- oder Ehebeziehung. Das macht eine Beziehung fertig und drückt sie an den Rand. Es kann nicht gut gehen, wenn sich immer nur einer oder eine an den entscheidenden Punkten durchsetzt. So, was sollen wir also tun? Und darum ging es bisher. Was machen wir mit diesen ganzen Sachen, die da drin sind? Das erste Prinzip, was wir gelernt haben, war, dass mein Partner mir nichts schuldet. Wir schulden uns als Paar alles, aber meine Partnerin, meine Frau schuldet mir gar nichts. Ja? Wir schulden uns alles, aber mein Partner schuldet mir nichts. Sie ist nicht meine Erwartungserfüllerin. Und zweites Prinzip, was wir uns angeschaut haben, ist, jeder ist darum bemüht, den anderen, die andere höher zu achten als sich selbst, an die erste Stelle zu setzen. Ja? Die andere nach oben zu setzen, den anderen nach oben zu setzen. Darum ging es bisher und ich werde jetzt gar nicht viel weiter wiederholen. Du kannst dir einfach die Podcasts anhören auf unserer Homepage, kannst du die runterladen und nochmal einsteigen für dich in dieses Thema. Diese beiden Prinzipien sind gut für jede Beziehung, in der wir stehen. Ja, letztlich sich klar zu machen, der andere ist nicht dafür verantwortlich, meine Erwartungen zu erfüllen und irgendwo auch innerlich da einen Schlussstrich zu ziehen. Trotzdem müssen wir ehrlicherweise sagen, diese Box verschwindet ja nicht. Also, wir hatten bereits zwei Themen, die Box ist immer noch da und das ist ein bisschen symbolisch dafür. Du kannst diese beiden Prinzipien leben aus Teil 1 und Teil 2, trotzdem ist diese Box noch da und deswegen ist die Frage, was machen wir denn damit? Was machen wir mit dieser Box, die wir immer noch innerlich mit uns rumtragen, weil sie nicht einfach so verschwindet? Das heißt, wir brauchen irgendwie einen guten Umgang mit den Dingen und überhaupt mit dieser Box. Darum geht's heute und die gute Nachricht ist, in einem Brief im Neuen Testament finden wir dazu eine sehr, sehr gute Hilfe. Du findest diesen Brief weiter hinten im Neuen Testament, der ist von Petrus geschrieben worden, der erste Petrusbrief. Petrus war einer der engsten Freunde von Jesus, das heißt, er war 3 Jahre lang live bei fast allem dabei, was Jesus gesagt hat, getan hat. Petrus ist einer der Hauptpersonen im Neuen Testament und das Ding ist, Petrus war verheiratet. Weiß nicht, ob du das wusstest, Petrus war verheiratet, das heißt, er hatte seine Spielwiese, wo er gleich in Sachen Box ausprobieren konnte, ob das eigentlich funktioniert, was Jesus sagt. Das heißt, alles, was er bei Jesus gelernt hat, konnte er gleich zu Hause ausprobieren. Klappt das eigentlich? Der hatte sein Trainingsfeld in seinen eigenen 4 Wänden. Und einige Jahre später gründet Petrus dann selber in dem Raum dort, Israel und Mittelmeerraum, kleine Minikirchen, kleine christliche Gemeinschaften und hilft Menschen, die an Jesus glauben, mit dieser Box in ihren Beziehungen umzugehen. Er will ihnen quasi auf die Sprünge helfen und im Prinzipien noch mehr Prinzipien mitgeben, wie man damit umgehen kann. Und bevor wir eintauchen, noch eine Vorbemerkung. Was er schreibt, ist sehr allgemein. Also er redet nicht von Ehen oder von Paaren, sondern er sagt allgemein alle Beziehungen eigentlich. Und wir nehmen das auch erstmal so, aber für dich, wenn es dich betrifft, wenn du in einer Paar- oder Ehebeziehung bist, bitte nimm das auch mit dafür, weil es auch damit gemeint ist. Das heißt, für heute ist es nicht überhaupt nicht sowieso nicht schlimm, aber auch nicht schlimm, wenn du nicht verheiratet bist, weil diese Botschaft auch aber nicht nur für Paare ist. Ja. Und was wir uns gleich anschauen, klingt vielleicht für dich super christlich und super abgefahren. Und ich würde dir gern Mut machen, dich nicht davon abschrecken zu lassen, von der reinen Wortwahl. Versuch auf das Prinzip dahinter zu schauen. Was gibt Petrus hier weiter? Was ist der Kern der Sache? Was er weitergibt für gesunde Beziehungen? Und du kannst das für dich gerne in andere Worte packen. Du musst das nicht genauso sagen, wie Petrus das macht. Lass dich nicht von der Sprache abschrecken. Und die Frage wäre dazu ja auch noch, unabhängig von den Worten, zu dem, was ich dir jetzt sagen werde, was soll die Alternative sein, wie du mit deiner Box umgehen willst? Vielleicht merkst du das je nach Beziehungskontext stärker und schwächer, dass diese Box da ist. Vielleicht merkst du auch stärker manchmal die Box, die andere dir aufdrücken. Und du merkst, sie zieht dich wie so ein viel zu schwerer Rucksack, wie so ein Rucksack voll mit Ziegelsteinen einfach nach unten. Was soll denn die Alternative sein, die du mit dieser Box machen möchtest? Willst du sie ignorieren? Also du kannst es machen. Du kannst nachher herausgehen und sagen, das ist alles Blödsinn, was der Carsten, was der Klaus mir erzählen. Das steht dir komplett frei, Aber ich sage dir, du kommst nicht weit, wenn du die Box ignorierst. Du kannst natürlich auch dich davon ablenken mit, was weiß ich, keine Ahnung, Medien, Substanzen, Sport, mit irgendwas kannst du dich ablenken. Funktioniert in der Regel, aber nur kurz. Wird dich nicht sehr weit bringen. Was könntest du sonst tun? Du könntest aussteigen aus deiner aktuellen Beziehung. Kontakt abbrechen, wenn du verheiratet bist, Trennung, Scheidung, ist eine Option, aber eine schreckliche Option. Und auch da, in der Regel bringt es nichts, weil das Problem ist, dass du beim nächsten Partner wieder auftauchst mit dieser Box. Und dann sogar schon mit zweien. Du stellst die alte Box nämlich auch noch dazu und erwartest, dass der neue Partner, die neue Partnerin das erfüllen soll. Und du hast noch eine neue Box auch dabei und kriegst im Gegenzug auch wieder schön eine aufgehängt. Das heißt, auch das wird dich nicht weit bringen. In der Regel wird es nur noch komplizierter. Also, was sagt Petrus in seinem ersten Brief in Kapitel 5, ab Vers 5, zu gelingenden Beziehungen, gesunden Beziehungen? Er sagt das hier. Für euch alle, okay, alle, nicht nur Ehepaare, nicht nur Paare, aber auch. Aber es gilt auch für deine Beziehung zum Beispiel hier im Projekt X oder in deiner Familie oder in deinem Arbeitsfeld. Für euch alle gilt, geht zuvorkommend miteinander um, kleidet euch in Bescheidenheit. Also ich habe dich ja vorgewarnt, was die Sprache angeht. Vielleicht wäre das gar nicht dein Wording, wie du das sagen würdest. Aber er sagt damit letztlich, nimm dich selbst einfach mal ein Stück zurück. Nimm dich ein Stück zurück und hör auf, dich dauernd ins Zentrum zu stellen. Zieh Bescheidenheit wie ein Kleidungsstück an. Im Prinzip sagt er das Gleiche, was Klaus vor 2 Wochen von dem Paulus berichtet hat. Er sagt, achte den anderen höher als dich selbst. Nimm dich selber ein bisschen aus dem Zentrum raus. Eigentlich geht es dabei um diese Frage, was würde eine bescheidene oder demütige Person tun? Und vielleicht stellen dir sich bei diesen Vokabeln jetzt wirklich schwer die Nackenhaare hoch, weil du sagst, Junge, Demut, diese Frage will ich gar nicht stellen, weil das klingt irgendwie beängstigend. Weil Demut in unserer Kultur in der Regel keinen guten Ruf hat, oder? Also in der Regel klingt Demut bei uns nach Schwachheit, nach Unterwürfigkeit. Unsere Kultur lehrt uns vom ersten Atemzug an, es geht um dich und danach geht es wieder um dich und dann geht es wieder um dich. Und sowas wie Demut ist nicht hoch angesehen bei uns. Und es geht hier überhaupt nicht um Unterwürfigkeit oder um Schwachheit. Das ist leider unser Problem, dass wir das heute verstehen in unserer Kultur. Petrus meint was anderes damit. Er meint mit seiner Begrifflichkeit ein bewusstes Handeln, weil ich das Prinzip dahinter verstanden habe. Ja, es geht um etwas, das ich mir bewusst überlege und dann anziehe wie ein Kleidungsstück. Ich stehe ja nicht morgens auf und habe auf einmal zufällig irgendwie was an. Ich überlege mir das bewusst, was ziehe ich an und sage zu dem einen ja, zum anderen nein. Verstehst du? Das ist das Bild dahinter. Etwas bewusst anziehen, weil ich das Prinzip dahinter verstanden habe. Das Prinzip, wenn in einer Beziehung beide mit dem Kopf durch die Wand wollen und beide ihre Box durchdrücken wollen, kann es nicht gelingen. Jemand muss das durchbrechen. Und vielleicht ist dieser jemand du. Jemand muss es durchbrechen. Sonst wird es nicht gut gehen. Und das braucht Demut. D-Mut. Weil ich glaube, dass Demut der größte Mut ist, den du zeigen kannst. Das kostet einiges. Man muss echt mutig sein, um das bewusst zu leben. Weil es bedeutet, an manchen Stellen dem Drang, den wir in uns haben, dem zu widerstehen. Und es geht dabei weniger um das Fühlen, es geht mehr um das Tun. Und die Frage, was, wenn ich so handeln würde? Was würde eine demütige Person in dieser oder jener Situation tun? So, wir schauen weiter, was Petrus schreibt. Er sagt, den Hochmütigen stellt Gott sich entgegen. Okay, das ist die Begründung, die Petrus sagt. Er sagt, mach dich klein. Warum willst du wirklich in Opposition zu Gott treten? Willst du dich wirklich gegen Gott stellen? Überleg dir wirklich gut, wen du dann gegen dich hast, sagt er hier mit anderen Worten, weil Hochmut ist laut biblischer Logik, laut Logik der Autoren der Bibel, dass du ausstrahlst, ich bin eigentlich Gott. Ja, ich akzeptiere zwar, da oben ist irgendwo einer, so ganz abstrakt, aber eigentlich habe ich hier das Heft des Handelns in der Hand. Eigentlich bin ich Gott. Das ist Hochmut aus Sicht der Autoren der Bibel. Ja, wenn du denkst, es gibt einen Gott, und das bin ich. Ich bin's. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ist es nicht ein bisschen dick aufgetragen von Petrus? Ist es wirklich so schlimm? Und ja, es ist schlimm, tatsächlich. Vielleicht ist das sogar einer der Gründe, warum du an manchen Beziehungspunkten die ganze Zeit festhängst und nicht weiterkommst. Weil du nicht mit Gott Hand in Hand zusammenarbeitest. Weil du irgendwie in Opposition zu ihm bist. Weil du damit die Möglichkeiten und die Ressourcen, die Gott eigentlich für dich bereithält, nicht nutzt. Und deswegen auch immer wieder auf deine eigenen Grenzen zurückgeworfen bist, auf deine eigenen Möglichkeiten zurückgeworfen bist. Deswegen ist es keine gute Sache, zu Gott in Opposition zu leben. Weil du dir all die Optionen, all die Möglichkeiten, all die Wege, die er für dich hätte, einfach links liegen lässt und immer auf dich selbst zurückgeworfen bist. Und der Satz geht noch weiter. Petrus schreibt weiter, wer gering von sich denkt, da hast du wieder das Bild mit der Demut, wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Wenn du in einer Beziehung dich bescheiden verhältst, wird Gott einen großen Schritt auf dich zumachen, weil er sich von dir angezogen fühlt, weil er sich zu dir hingezogen fühlt, weil das der Punkt ist, an dem Gott andocken kann. Der gibt dir Durchhaltevermögen und Kraft, die Dinge zu tun, die deine Beziehung fördern. Warum? Weil Demut eine Einladung ist an Gott. Es macht quasi eine Tür auf in deinem Leben, für Gott etwas Großartiges zu tun. Etwas zu tun, was du nicht tun kannst. Etwas zu tun, was du nicht auf dem Schirm gehabt hast. Ja? Beugt euch deswegen, schreibt er weiter, unter die starke Hand Gottes. Und das meint nicht die starke Hand Gottes, die dich ohrfeigt, die dich schlägt, die dich zerquetscht. Ja, das meint nicht diese starke Hand Gottes, sondern das meint die starke Hand Gottes, die dich trägt, die dich beschützt, die dich an die Hand nimmt und weiterbringt auf dem Weg. Das ist hier gemeint, die starke Hand, die dich beschützt. Wir sollen uns klein machen, damit Gott groß wird. Und du merkst auch an seiner ganzen Sprache, wie er das sagt, das sind alles, wie soll man es sagen, Anordnungen. Das grammatische Wort für die Lehrer unter euch sind Imperative. Er sagt nicht, wäre ganz nett, wenn du dich beugen würdest vielleicht. Überleg doch mal, ob du dich nicht vielleicht solltest. Nein, er sagt, mach das. Beug dich unter die starke Hand Gottes. Zieh das an wie ein Kleidungsstück. Sehr, sehr direkt. Einfach, weil er verstanden hat, dass das gut ist. Ich habe gesagt, er hat seine Spielwiese gehabt, wo er das lernen konnte. Und dieser Brief ist ungefähr geschrieben worden, 30, 35 Jahre, vielleicht 40 Jahre, nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden ist. Ja, also das heißt, er hat lange, lange Zeit gehabt, das zu reflektieren und für sich zu durchdenken und einen großen Erfahrungsschatz. Und deswegen schreibt er, tu das so, beug dich unter die starke Hand Gottes, dann kann und dann wird Gott Unglaubliches tun, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das heißt, dann wird er dir neuen Auftrieb geben, wenn aus seiner Sicht der Zeitpunkt da ist. Ich muss das nicht selber tun. Ich muss mich nicht selber immer in den Mittelpunkt stellen. Ich muss nicht selber auf Biegen und Brechen dafür gucken, dass ich nicht zu kurz komme. Ich kann auf Gott vertrauen, dass die richtige Zeit aus seiner Sicht irgendwann da sein wird. Ja, wie gesagt, viele christliche Sprache und du denkst dir vielleicht, wenn du das so liest, für dich da vorne ergibt das Sinn. Du hast gut reden. Ja? Du hast irgendwann mal Theologie studiert, du bist Pastor. Was soll denn das heißen? Sich unter die starke Hand Gottes beugen. Wie soll ich das tun? Was muss ich denn machen? Und ich habe fast den Eindruck, bei diesem Kapitel 5 von seinem Brief, als ob Petrus an der Stelle vielleicht kurz gezögert hat und gemerkt hat, vielleicht denken jetzt die Leute, die das damals gelesen haben, wie geht das? Also sage ich vielleicht nochmal besser was dazu. Als ob er gespürt hat, dass man nochmal einen Satz spendieren muss, wie man das ein bisschen praktischer noch macht. Weil bis hierhin kann man sagen, okay, das ist alles sehr stark und sehr bildstark auch, aber wie genau geht das? Und deswegen sagt er das hier. Legt alle Sorgen bei ihm ab. Ja, jetzt merkst du, jetzt wird es schon ein bisschen konkreter. Alle Sorgen, was dich alles, wirklich alles, was dich frustriert, leg es bei ihm ab. alles, was dein Beziehungsgegenüber, dein Partner, dein Ehepartner, deine Ehefrau gesagt hat und was dich frustriert hat. All das, was ihr zusammen geträumt habt und es ist zerplatzt wie eine Seifenblase. All die Pläne, die du gemacht hast für dein Leben mit deiner Partnerin, mit deinem Partner und sie sind kaputt gegangen. Alles, was du gehofft hast und enttäuscht worden bist. All das, sagt er, leg es bei Gott ab. All das, von dem du auch dachtest, das ist doch unser gemeinsamer Traum, oder nicht? Und jetzt stehe ich da alleine und Gott sagt dir, Petrus sagt dir, leg es ab bei ihm. Das ist die Einladung, alles bei Gott abzuwerfen. Vielleicht eine kurze Bemerkung zu diesem Wort, dieses Ablegen, das klingt bei uns so noch ein bisschen zurückhaltend, ja, als ob ich so, wir haben heute mal das Kreuz hier als ein bisschen als Symbol dafür, als ob ich gar nicht so genau weiß und das so ganz höflich da unten deponiere, nicht so viel Lärm mache, ihn auch nicht groß störe mit dem, was er sonst beschäftigt ist, muss ja die ganze Welt am Laufen halten und so, darf ich nicht so viel, genau, nicht so laut sein. Das Wort hier meint sowas wie hinwerfen, hinklatschen, wirf es ihm hin, lad es bei ihm ab, lad all das, was in deinem Herzen ist, was da an Müll und an Dreck ist, lad es bei ihm ab, weil es da an der richtigen Stelle ist. Leg es bei Gott, schleudere es auf ihn, gib es auf. Lass es los. Die Sorgen, den Frust, wovon du vielleicht noch träumst, was du nicht mehr träumst, was du hoffst, was du längst an den Nagel gehängt hast. Bevor du es deinem Partner um die Ohren haust, bitte leg es, wirf es auf Gott zuerst. Das ist die ganz, und das, daran merkst du, dass er verheiratet gewesen sein muss, weil er die Logik verstanden hat. Bevor du deinen Partner in die Mangel nimmst und ihm das alles um die Ohren haust und so ein verbales Donnerwetter anfängst, und wir alle wissen wirklich genug vom Leben, das muss auch nicht dein Partner sein, aus unterschiedlichen Kontexten, bei deiner Arbeit, du weißt, das ist keine gute Idee. Leute in so ein Donnerwetter mit reinzunehmen und alles um die Ohren zu hauen, du weißt, es endet nicht gut. Deswegen leg es zuerst bei Gott ab. Wirf es ihm hin. Nimm deine Vorstellungen, wie man Konflikte löst und was du denkst und wirf es ihm hin. Da gehört es hin. Nimm deine Vorstellungen, wie man mit Geld umgeht und was wichtig ist und wirf es ihm hin. Wirf es ihm hin und sag, kümmere dich drum. Kümmere dich drum und räume meinem Herzen auf, was da an Vorstellungen ist. So, vielleicht bist du jemand, der praktisch veranlagt ist und würdest gerne noch einen Schritt weiter gehen und dich fragen, ja, wie mache ich denn das? Also, ich baue mir zu Hause kein Kreuz auf und werfe meine Frau dahin oder so. Wie mache ich das konkret? Und ich sag dir was dazu, wie das geht. Du musst gar nicht groß drüber nachdenken. Ganz ehrlich, du musst nicht groß drüber nachdenken, wie das geht. Du brauchst vor Gott keine Angst zu haben. Du musst auch nicht irgendwie denken, ja, ist irgendwie doof, wenn ich das sage und so. Versteht Gott das? Keine Angst, Gott spricht alle Sprachen dieser Welt. Der hat alle Sprachen dieser Welt studiert und das Coole ist auch noch, sämtliche Dialekte auch noch. Also du kannst Gott einfach alles so sagen, nimm die ehrliche Sprache deines Herzens und ich denke, das kannst du. Wenn deine Beziehung, deine Ehe festgefahren ist, knall es Gott hin, so wie du es empfindest und vertrau darauf, dass er damit umgehen kann. Also, hier sind einige Leute und bin mir sicher, viele von euch haben das schon ausprobiert und erlebt, dass das klappt. Und das ist auch kein Wunder, weil seit Jahrtausenden tatsächlich erleben Menschen, dass das funktioniert, wenn du Gott mit der Sprache deines Herzens alles vor die Füße haust. Petrus hat dieses, wirft die Sorgen auf ihn, diesen Gedanken, alles bei Gott hinzuwerfen, sich nicht ausgedacht. Das ist nicht seine Erfindung. Er hat das selber geklaut. Das ist nämlich aus den Psalmen. Die Psalmen sind ein Paradebeispiel dafür, wie man sein Herz aufmacht und in der Sprache seines Herzens Gott alles hinfeuert, was einen beschäftigt. Ja, seit Jahrtausenden beten Menschen diese Texte, weil sie da sind für uns, wenn uns die Worte im Hals stecken bleiben. Und wir tauchen mal ganz kurz ein als kleiner Exkurs in Psalm 55. Der ist von David geschrieben, dem großen König aus der Geschichte Israels. Genau, und noch, was du wissen solltest, ist, das meiste davon waren damals Lieder. Das sind öffentliche Lieder gewesen, die bei verschiedenen öffentlichen Gelegenheiten gesungen worden sind. Warum ist das wichtig? Versuch dir mal vorzustellen, ich hätte mich jetzt gestern mit meiner Frau gestritten, habe einen Riesenhals und bin fix und fertig, schreib das auf, bring meine Klampfe mit und komm heute hier und sag, Peter, lass uns mal ein Lied zusammen singen und singe euch hier ein Lied über meine Frau. und wie toll doch gestern Abend alles gewesen ist mitten im Streit. Also du merkst daran, what? Das hat Leuten einfach geholfen, um die Leute mit reinzunehmen, um ihnen eine Sprache zu geben für das, was in ihrem Herzen ist. Das ist der Sinn davon. Öffentliche Gebete. So, David, Psalm 55, was schreibt er? Er sagt, es ist ja nicht mein Feind, der mich verhöhnt. Das könnte ich noch ertragen. Aber nein, du bist es. Du bist es, ein Mensch, der mir nahe stand, mein Freund und Vertrauter. Kennst du das? Jemand, dem du vertraut hast? Fällt dir in den Rücken, wie so ein Messerstich. Eben hatten wir in dem einen Song das Bienenstich in die Brust. Und stell dir das noch schlimmer vor, so ein Messerstich in den Rücken. Jemand, den du vertraut hast und er fällt dir in den Rücken. Sie fällt dir in den Rücken und du denkst dir, ich fass es einfach nicht. Wie konntest du das tun? Ich habe dir vertraut. Wir waren zusammen unterwegs. Wir waren doch ein Paar. Wie kann mein Mann, wie kann meine Frau sich so gegen mich stellen? Wie schön war es, schreibt er weiter, als wir noch zusammen waren und unsere Gedanken austauschen konnten. Mann, war das eine schöne Zeit hier. Die Hormone haben geblubbert, die Schmetterlinge waren im Bauch unterwegs. Wir haben immer geredet, die Nächte durchgeredet und so. Und jetzt haben wir uns nichts mehr zu sagen. Alles eingeschlafen. Nichts mehr. Und ich habe nichts kommen sehen davon. Du glaubst gar nicht, wie viele Paare auseinandergehen und einer von beiden sagt, habe ich nicht kommen sehen. Bin total überrascht davon. Und man hört sich das an und denkt sich, wirklich? Wirklich? Oder wäre das vielleicht dein Text gewesen, wenn du ihn ehrlich vorher geschrieben hättest und du hättest mal gesagt, ich muss das aufschreiben oder Gott sagen, wäre das nicht vielleicht doch dein Text gewesen? Mehr als, ich habe nichts davon kommen sehen? Ich weiß es nicht. Und dann wird es schonungslos ehrlich, aber so sind die Psalmen. Und deswegen lieben Menschen sie seit Jahrtausenden. Der Tod soll meine Feinde dahinraffen. Lebendig sollen sie ins Totenreich hinabfahren. Du merkst, jetzt wird schon, das kostet einen dann schon einiges an Überwindung, sowas zu sagen und dann auch noch aufzuschreiben und dann auch noch am nächsten Tag die Gitarre mitzubringen und das zu singen. Und du fragst dich vielleicht jetzt mal unabhängig von der Frage, ob es um deinen Partner geht, kann man so mit Gott reden? Sollte ich das tun? Darf ich das? Du darfst. Du kannst so mit Gott reden. Und er sagt weiter, ich rufe zu Gott, der Herr wird mir Rettung schenken. Am Abend, am Morgen und am Mittag klage ich und stöhne ich so lange, bis Gott meine Stimme. Es geht ums Aussprechen. Meine Stimme hört. Er klagt, er stöhnt, er schreit. Ich weiß nicht, ob du Gott schon mal angeschrien hast. Ob das zu deinem üblichen Gebet gehört, Gott regelmäßig anzuschreien über das, was in deinem Herzen ist. Und dann schreibt David den Satz, den Petrus geklaut hat. Er sagt, wirf alle deine Last auf den Herrn, er wird dich sicher halten. Niemals lässt er den zu Fall kommen, der nach Gottes Willen lebt. Wirf, schleudere deine Last auf Gott, er wird dich aufrichten, aufstellen aus der schweren Situation. Also, dieser Psalm, das sind ganz sicher keine netten, höflichen Worte, wo ich mich ganz vorsichtig Gott näher und das so höflich deponiere, mein Anliegen. Das sind keine höflichen, netten Worte, aber sie sind schonungslos ehrlich. Mancher von uns hat bestimmt Erfahrung darin, mit Menschen so zu reden, aber mit Gott so zu reden, wahrscheinlich eher weniger. Und ich sage dir noch einmal, Gott will keine Höflichkeiten, er will dich und es gehört mit zu Demut. Da binden wir diese beiden Sachen zusammen. Es gehört mit zur Demut, sein Herz so weit zu öffnen und Gott zu sagen, ich bin so frustriert über das, was gerade passiert. Und ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Es gehört mit zur Demut, sich so unter Gott zu beugen, weil es bedeutet, du akzeptierst deine Grenzen. Du akzeptierst, dass du mit deinem Latein am Ende bist und jemanden brauchst, der dich rauszieht. Ja, ich weiß, das ist auch nicht immer leicht so mit Gott oder das zu lernen. Ich weiß nicht, wie du geprägt worden bist, kirchlich, gemeindlich, von deinen Eltern her. Normalerweise bekommen wir zu Hause solche Sätze beigebracht. Also so redest du aber nicht mit Erwachsenen. Mit deinem Vater oder deiner Mutter redest du nicht so. Und jetzt versuche ich dir gerade beizubringen, dass du mit deinem Vater im Himmel durchaus so reden darfst. Ja, das muss ein bisschen umdenken an der Stelle. Mit deinem Vater im Himmel darfst du so reden. Gott sehnt sich nach Ehrlichkeit und deswegen schreibt Petrus in diesem Fall damals schon, 1000 Jahre später, legt alle Sorgen bei ihm ab. Und jetzt kommt's, es geht noch weiter. Und was er jetzt sagt, hat so viel Energie und so viel Kraft, deine Beziehung zu verändern und dein Herz zu verändern, weil er sagt, denn er sorgt für euch. Das heißt, es ist nicht nur ein Selbstzweck, Gott die Sachen vor die Füße zu knallen. Ja, das ist so ein bisschen das, wo die Psychologie würde dir auch sagen, das ist gut, wenn du die Sachen rauslässt. Aber dann endet's auch. Hier geht's noch weiter. Weil du jemanden hast, der sich drum, du musst dich nicht sorgen, weil er sich drum kümmert, weil er sich drum sorgt. Das heißt, er hört sich an, was dich interessiert. Warum? Weil er deine Sache zu seiner Sache macht. Wenn es für dich wichtig ist, ist es auch für deinen Vater im Himmel wichtig, weil du ihm wichtig bist. Und deswegen ist es egal, ob du denkst, es ist doch eine große Sache, ist doch eine kleine Sache. Wenn es für dich wichtig ist, ist es für ihn auch wichtig. Und er wartet darauf, dass er sich drum kümmern kann, drum sorgen kann und dass du ihm diese Box anvertraust und sagst, kümmer dich drum, ich kann's nicht mehr. So, Petrus hat das von Jesus gehört, Petrus hat das selber in sein Leben eingebaut und versucht, ob das Wahrheit ist, ob das stimmt. Petrus hat gelernt, Gott kann damit umgehen, sogar mit Scheitern, mit Versagen. Ja, Petrus selber, wenn du die Bibel ein bisschen kennst, dann weißt du, Petrus ist am Ende seines Weges mit Jesus sehr deutlich hingefallen, hat Petrus verleugnet und hat erlebt, dass Jesus sogar damit umgehen kann. Wenn ich scheitere in meinen eigenen Versuchen, irgendwie was auf die Beine zu stellen, wenn ich den Mund zu voll genommen habe, und das ist das Prinzip, was er hier verarbeitet. So, wir kommen zurück zu deiner Box. Und wenn du bisher dabei warst bei dieser Staffel oder vielleicht den Podcast gehört hast, es geht das dritte Mal jetzt schon heute um diese Box. Und du musst mit deiner Box vorwärts kommen, wenn du sie innerlich spürst. Sie wird dich sonst erdrücken. Sie wird deine Beziehung erdrücken. Und deswegen will ich dir wirklich Mut machen, lade sie bei Gott ab. Nimm sie und lade sie bei Gott ab, stell sie bei ihm hin, knall ihm diese Erwartungen, die Enttäuschungen, die zerplatzten Träume hin. Gott sagt, gib es mir. Gib es mir. Du kannst wählen. Du kannst alles wieder einpacken und nach Hause gehen und sagen, mal gucken, was Klaus in 2 Wochen sagt. Das steht dir komplett frei. Oder du setzt für dich einen Startpunkt, wo du sagst, ich merke, diese Box erdrückt mich und meine Partnerin, meinen Partner. Ich muss damit irgendwie vorwärts kommen. Und Demut ist der Punkt, an dem Gott andockt. Ich muss dich allerdings ein kleines bisschen warnen vor dem, was ich selber jetzt gesagt habe. Das klingt ein bisschen verrückt, aber ich mache es trotzdem. Gott wird was Großartiges in deinem Leben tun, wenn du ihm die Sachen hinknallst. Aber das Erste, was er tun wird, ist in dir. Dumm gelaufen. Wenn du dachtest, jetzt knall ich ihm das hin und morgen ist mein Partner ein anderer, ganz sicher wird das nicht passieren. Das Erste, was er tun wird, ist, er wird in dir was verändern. Er wird in dir was verändern. Er wird dir eine andere Perspektive vielleicht geben auf den ganzen Kram, der in deiner Box drin ist. Er wird dir vielleicht mehr Geduld schenken, über manches hinwegzusehen. Er wird dir an manchen Stellen vielleicht sagen, geh einen Schritt zurück und erlaube dieser Sache nicht mehr, dich so stark zu beeinflussen. Du wirst nach und nach entdecken, dass du vielleicht selber mit deiner Box dein Beziehungsgegenüber in die Enge getrieben hast. Nochmal, wir weiten das bisschen. Eltern, vielleicht drängst du deine Eltern, deine Kinder, deine Geschwister, jemanden aus deiner Familie mit deiner Box in die Ecke. Und du wirst merken, dass Gott dir sagt, lass es los. Lass es besser los. Es wird deine Beziehung sonst erdrücken. Und auch in deiner Partnerschaft wirst du auf einmal merken, wie deine Perspektive sich weitet. Und du wirst ziemlich sicher merken, dass ihr eigentlich dasselbe wollt, aber irgendwie bisher nicht in der Lage wart, euch über das Wie klar zu werden. Und deswegen nochmal, du musst diese Box Gott anvertrauen. Und ich sag's an dieser Stelle bewusst, ich traue mich einfach mal, Petrus hat Imperative genommen, beug dich, tu das. Deswegen sage ich auch nicht, du könntest, du solltest vielleicht und so. Du musstest, ich sehe keinen anderen Weg dazu, keine andere Alternative. Deswegen sage ich dir, gib sie Gott. Und deswegen lade ich uns nochmal ein, das jetzt am Ende praktisch zu tun. Okay? Wir sind fast durch mit der Predigtstaffel, aber vielleicht ist in dir mittlerweile das Bedürfnis gewachsen, eben einen praktischen Schritt zu machen. So, und du hast gesehen, ich durfte hier vorne, ich hatte heute das Privileg, lustig Sachen hierher zu schmeißen und symbolisch bei Jesus abzuladen. Und für heute habe ich mir Folgendes überlegt. Ihr findet, ihr habt ja überall diese weißen Papierhalter da. Und in den weißen Papierhaltern, in den Trägern sind weiße Zettel. Und ich lade dich ein, dass du während des nächsten Liedes, was wir gleich singen, für dich einfach aufschreibst, was du gerne loslassen möchtest. Ja? Schreib während des Liedes, schreib auf, knüll es zusammen und schmeiß es hier vorne hin. Keine Angst, ich lese das nicht, ich sammle das nicht hinter und poste das irgendwie bei Instagram oder so. Das ist, ja, wir nehmen das einfach hinter und entsorgen das. Du musst das nicht machen an der Stelle jetzt wieder, aber warum glaube ich, ist das eine ganz gute Sache? Weil uns manchmal symbolische Handlungen helfen, mit einem Schritt in die Gänge zu kommen. Ja, manchmal helfen uns symbolische Taten, etwas zu unterstreichen, was in unserem Herzen da ist, um vielleicht vor Gott die Ernsthaftigkeit zu unterstreichen und vor mir selber auch. Ich weiß doch, dass die lange Bank das längste Möbelstück ist, was ich in meinem Haus verbaut habe. Und ich schieb so gerne Sachen darauf. Und deswegen hilft es manchmal, einen symbolischen Schritt zu tun und zu sagen, diese eine Sache schreibe ich auf, ich knüll es zusammen und ich werfe es ihm hin, so wie der LKW den Dreck da oben ablädt und vertraue ihm, dass er sich drum kümmern wird. So, wird das alles lösen, was in deinem Herzen los ist? Werden alle Probleme hinterher weg sein? Wahrscheinlich nicht, vielleicht schon. Ja, für die von euch, die länger mit Jesus unterwegs sind, wir wissen einfach, dass es manchmal mehrere Schritte braucht. Ja, manchmal sind es einfach Prozesse, auf die wir uns einlassen müssen. Aber dafür kann es doch ein guter Schritt zu sein, den man symbolisch unterstreichen kann und aufschreibt, das und das würde ich gerne loslassen und es Jesus hinwirft, als Start in einen neuen Prozess, in einen neuen Weg. Und für die anderen Schritte lass dich einfach überraschen, was dann kommt. Gut, das nächste Lied heißt Blessed Be Your Name. Ich würde gerne ein kurzes Gebet noch sprechen und dann lade ich dich ein, einfach während Peter und Lia, du kannst super gerne auch natürlich mitsingen, logischerweise, einfach für dich aufzuschreiben, Jesus hinzuwerfen und einfach zu beobachten, was in deinem Leben passiert und dich auf die Herausforderung von heute einzulassen. Und Jesus, dafür danke ich dir, dass du dich um uns sorgst, dass du für uns sorgst und dass du mit allem umgehen kannst, was wir dir vor die Füße knallen und bei dir abladen. Nichts ist zu groß, nichts ist zu klein, nichts ist zu dreckig oder zu traurig oder zu enttäuscht. Und du weißt es eh, was in unserem Herzen ist. Und deswegen, Jesus, danke dafür, dass du uns nicht aburteilst und wegschickst, sondern uns einlädst, damit zu dir zu kommen und zu erleben, dass du Großartiges vorhast mit uns und Großes tun wirst, wenn wir uns dir öffnen. Und an der Stelle, wo uns der Mut fehlt, bete ich darum, dass du uns hilfst, uns zu öffnen. Und da, wo wir das tun, bete ich um ganz konkrete Dinge, die du tust, Jesus, um offene Türen, um Möglichkeiten, die du uns aufschließt, die wir jetzt noch nicht sehen, um Gefühle und Perspektiven, die sich verändern und dass wir mit deiner Hilfe sehen, was du in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, Partnerschaften und allen anderen Beziehungen tun kannst, weil du alle Möglichkeiten hast. Amen.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sonsemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.